Ich habe gleich zu Beginn eine gemeine Frage. Wer von euch weiß noch, um was es letztes Mal ging? Vor 2 Wochen. Ohne zu spickeln. Mutige vor.
Psalm 34.
Ja, das freut mich, dass das hängen geblieben ist. Und um was ging es in der Bibelstunde?
Am Schluss Richter.
Am Schluss?
Am Schluss hast du das gemacht.
Echt?
Na, er hat ein, das war ein bisschen irritierend.
Schwierig, ja.
Anleitung und Predigtteil ja. Beides gemacht, deswegen ja. Musste man den Kopf machen.
Was war denn ganz am Schluss?
Du hast die drei Richter irgendwie verglichen miteinander.
Ja.
Wer länger, wer kürzer und so weiter.
Wer war der Erste? Wer war der erste Richter?
Othniel.
Sehr gut. Othniel. Und der zweite?
Ehud.
Und der dritte?
Shamgar.
Sehr gut. Was war das Problem vom Volk Israel?
Sie sind immer wieder gefallen.
Warum sind sie immer wieder gefallen?
Wenn der Richter nicht mehr da war.
Ja, und was ist dann mit dem Volk passiert, als der Richter gestorben war?
Gottlos, ja, haben wir dann nicht nach Gott gefragt.
Ja.
Gott hat einen Feind geschickt.
Ja, aber warum?
Weil sie ungehorsam
waren. Fast.
Weil sie Gott vergessen haben.
Genau, sie haben Gott vergessen. Und wenn ihr mich fragen würdet, über was ich vor 2 Wochen gesprochen habe, ich müsste kurz nachdenken. Weil im Vergessen sind wir alle ziemlich gut. Wir haben uns den Psalm 107 noch angeschaut. Vielleicht erinnern wir noch an die Seeleute, die im Schiff waren, die in Not waren. Und sie haben zu Gott geschrien. Und Gott hat sie in den ersehnten Hafen geschickt, wo sie Ruhe gefunden haben. Und dann ganz zum Schluss, ich hoffe, dass ich es gesagt habe, weil zumindest habe ich es aufgeschrieben, das müssen wir uns jetzt alle glauben, habe ich noch einen Satz gesagt. Weiß denn noch jemand? Eine Aufforderung an uns. Um das Ganze auch wieder ein bisschen praktisch zu halten. Wer weiß es noch? Ganz zum Schluss. Lass dich
versöhnen mit Gott.
Führung von Gott.
Ja, Gebrauch berufen.
Sehr gut. Lass dich gebrauchen von Gott. Wir haben uns die ersten 3 Richter angeschaut, der Othniel, der Ehud und der Shamgar. Die waren alle bereit, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Das Volk, das ist jedes Mal in die Falle getappt, dass sie Gott und die Wunder, die er gewirkt haben, ziemlich schnell vergessen haben. Lass dich gebrauchen von Gott. Wir beschäftigen uns heute mit den Kapiteln 4 und 5. Es geht weiter im Richter. Und die Kapitel 4 und 5 sind deshalb zusammengefasst, weil sie im Prinzip das Gleiche erzählen. Es geht um das Gleiche. Das Kapitel 4, das ist, wenn man so will, die Erzählung. Und das Kapitel 5 ist ein Lied über das, was passiert ist. Und ich denke, dass die Richterin, die Deborah, das Problem erkannt hat, dass das Volk Israel ziemlich vergesslich war. Und so wie das bei uns auch oft der Fall ist, wenn wir ein Lied kennen, wenn wir ein Lied auswendig kennen, dann hilft das ziemlich gut gegen das Vergessen. Und deswegen glaube ich, dass die Deborah gedacht hat, es ist eine gute Idee, ihre Geschichte nochmal zu vertonen. Das Kapitel 4, das beginnt mit einem ziemlich bekannten Satz, der sich durch das ganze Buch der Richter hindurchzieht, nämlich Richter 4, Vers 1, und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, nachdem Ehud gestorben war. Interessant ist ja auch nochmal, es wird der Ehud erwähnt. Das war im Prinzip der zweite Richter. Der war gestorben, aber dazwischen gab es ja noch den Shamgar, den ich irgendwie nicht einordnen kann. Hallo, herzlich willkommen. ob der jetzt tatsächlich ein Richter war oder einfach nur ein Bauer, der mit seinem Werkzeug ein bisschen was anderes gemacht hat. Es war aber auf jeden Fall wieder das Problem, dass das Volk Israel, nachdem der Richter gestorben war, wieder in das alte Muster zurückgefallen sind. Sie haben scheinbar wieder alles vergessen. Und das Faszinierende ist, dass trotz all den menschlichen Höhen und Tiefen, die wir auch in unserem Leben oft haben, dass Gott derjenige ist, der die ganzen Fäden in der Hand hat. Gott ist derjenige, der regiert.
Kommt doch ein bisschen näher, oder?
Ja, ah. Gott ist der, der regiert. Und Gott ist schlussendlich der, der über alles den Überblick hat. Und so heißt es im Vers 2 weiter, da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan. Gott verkauft sein Volk in die Hand von einem feindlichen König. Und um die Geschichte, um den Ausgang ein bisschen vorwegzunehmen, in dem Vers 23, so demütigte Gott an jenem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Söhnen Israels. Am Anfang haben wir die Situation, dass Gott sein Volk straft und am Ende befreit er sein Volk wieder mit mächtiger Hand. Und dazwischen gebraucht er Menschen aus unterschiedlichen Herkünften. Er gebraucht feindliche Könige, er gebraucht Richter, um seine Geschichte zu schreiben. Und es ist auch für unser Leben wichtig, das zu wissen, dass am Anfang und am Ende immer Gott steht. Er ist derjenige, der die Macht hat und der alles in seiner Hand hält. Wir lesen gemeinsam Richter 4, die Verse 1 bis 3. Und die Söhne Israel taten weiter, was böse war in den Augen des Herrn, nachdem Ehud gestorben war. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der in Hazor König war. Sein Heeroberster war Sisera, der wohnte in Haroshet-Goim. Da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen und er quälte die Söhne Israel mit Gewalt 20 Jahre lang. Ich habe mir das in der Vorbereitung irgendwie so vorgestellt. Ich sitze in einem Theater und der Vorhang geht auf und ich sehe das Volk Israel, wie sie wieder in das alte Muster verfallen. Wie sie wieder fremden Götter anbeten. Ehud ist gestorben und die ganze Soße fängt wieder von vorne an. Das Volk möchte von Gott nichts mehr wissen und das Volk ist böse. In Richter 5, Vers 8, ich werde die zwei Kapitel immer ein bisschen parallel betrachten. Da steht, man erwählte neue Götter. Man hat vielleicht die Erfahrung gemacht mit Göttern, das hat nicht so richtig funktioniert. Und dann hat einer die Idee gehabt, komm, wir versuchen es mit neuen Göttern. Sie haben den lebendigen Gott verlassen, man erwählte neue Götter. Und wie lesen wir weiter? Da war Kampf in den Toren. Die neuen Götter, die bringen keinen Frieden, die bringen keine Ruhe, sondern sie bringen den Kampf. Und Gott schaut dem ganzen Treiben nicht lange zu und errichtet sein Volk wie auch davor. Und diesmal gebraucht Gott den König Jabin, den König von Kanaan, wie wir lesen, und sein Heeroberster Sisera. Und was ich ganz arg spannend und interessant finde, in den Kapiteln 4 und 5, da lesen wir sehr viel über die Geografie und uns werden im Prinzip ganz konkret die Schauplätze genannt, wo die Geschichte oder die Begebenheit stattfindet. Wo war der Königspalast vom König Hazor? Wer von euch kann lesen? Der König Jabin, ich habe gerade Hazor gesagt.
Ja.
Also der gesuchte Ort ist natürlich Hazor. Das weiß wahrscheinlich keiner. Ich wusste das auch nicht. Ich habe mir das auch irgendwie angeeignet. Wir haben hier den See Genezareth. Wir haben den Jordan und wir haben hier die Spitze, die kann man relativ gut immer auf der Landkarte erkennen. Hier ist Haifa. Es gab es natürlich zur Zeit vom König Jabin wahrscheinlich noch nicht so ausgebaut wie heute. Hazor befindet sich hier. Nördlich vom See Genezareth. Vom Sisera lesen wir auch den Wohnsitz. Und wo befindet sich dieser?
Haruset Jochin.
Ja, ein bisschen schwieriger Name. Ja. Wir haben hier ein Gebirge, das ist der Karmel. Und das Haroshet Goim, das befindet sich ungefähr hier. Also südlich von Haifa, südöstlich von Haifa. Ich kürze das mal ab mit HG. In welchem Stammesgebiet befinden wir uns? Wo spielt die Geschichte? Ich wüsste es nicht. Wir lesen aber weiter, beteiligt an den Kämpfen war der Stamm Naphtali und Sebulon. Also wir befinden uns irgendwo im Gebiet von dem Stamm Naphtali und Sebulon. Und vielleicht erinnern wir uns noch an Richter 1, Vers 30. Da lesen wir von Sebulon, von dem Stamm Sebulon. Sebulon vertrieb nicht die Bewohner von Kidron und die Bewohner von Nahalol. So blieben die Kanaaniter in seiner Mitte wohnen und wurden zur Zwangsarbeit herangezogen. Und was lesen wir über den Stamm Naphtali? In Vers 33, Naphtali vertrieb nicht die Bewohner von Bet-Shemesh und die Bewohner von Bet-Anat, sondern er wohnte mitten unter den Kanaanitern, den Bewohnern des Landes. Aber die Bewohner von Bet-Shemesh und von Bet-Anat wurden zur Zwangsarbeit für ihn herangezogen. Also sowohl Sebulon als auch Naphtali, die befinden sich im Bereich von Kanaan. Jetzt war Israel oder die zwei Stämme waren wahrscheinlich stärker. Die haben Kanaan scheinbar besiegt, aber nicht vollständig. Und sie hatten die clevere Idee, so wie es damals üblich war, wir können das besiegte Volk einfach knechten. Wir können sie zu Zwangsarbeitern machen, die können wir schon noch gebrauchen. Und das war der Fall, weil genau die Kanaaniter, die haben jetzt 900 eiserne Wagen. Die Kanaaniter, die haben sich irgendwie wieder stark gemacht und Sebulon und Naphtali, die haben jetzt das Problem, dass die Kanaaniter wieder stark geworden sind. Und das Schlimme ist noch, der Herr verkauft sein Volk an die Kanaaniter. Und wir lesen, dass das Volk Gottes 20 Jahre lang gequält und mit Gewalt unterdrückt wird. Wie sah das aus? Da hilft uns auch wieder das Kapitel 5, die Verse 6 und 7. In den Tagen Shamgars, des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels ruhten die Pfade, und die auf festen Straßen zogen, mussten gewundene Pfade gehen. Es ruhten die Landbewohner, sie ruhten in Israel, bis ich, Deborah, aufstand, bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Die Pfade ruhten. Was waren das für Pfade? Das waren Handelswege. Zum einen, Hazor, das liegt im Prinzip in der Kreuzung. Wir haben hier einmal die Ost-West-Verbindung von Damaskus ans Mittelmeer und wir haben die Verbindung von Nord nach Süd, die geht hier irgendwie durch. Ihr müsst mir das glauben, aber ich möchte euch den Mut machen, prüft das nach, was hier vorne gesagt wird. Und wenn es nicht stimmt, was wir sagen, dann bitte korrigiert uns, weil da lernen wir auch und ich freue mich natürlich, wenn ihr euch nach heute Abend auch noch weiter mit der Geschichte von Israel beschäftigt. Das Volk Israel, das durfte diese Wege nicht benutzen. Das heißt, sie waren abgeschnitten von der wirtschaftlichen, vom wirtschaftlichen Aufschwung. Sie hatten keinen Teil an dem Geschäftsleben. Wir lesen, dass sie auf gewundenen Pfaden gehen mussten. Und die gewundenen Pfade, das waren wahrscheinlich keine ausgebauten Straßen, wo man gut mit einer Kutsche sich bewegen konnte, sondern das waren wahrscheinlich alles kleine Pfade, wo man zu Fuß gehen musste. Also das Volk Israel bzw. der Stamm Sebulon und Naphtali, die konnten an dem wirtschaftlichen Leben in ihrer Region nicht teilhaben. Noch was anderes, Kapernaum, das liegt hier. Kapernaum liegt auch in der Nähe von der Kreuzung Nord-Süd und Ost-West. Und Kapernaum war zur Zeit Jesu eine Metropole, wo die Römer ihre Streitkräfte gelagert hatten. Das war eine große und eine wichtige Stadt. Und von dem her können wir davon ausgehen, dass Hazor zur Zeit von den Richtern auch ähnlich wie Kapernaum eine wichtige Bedeutung hatte. Das Volk, die Söhne, die Stämme Sebulon und Naphtali wurden gedemütigt und unterdrückt. Und was haben sie gemacht? Wie ihre Väter zuvor auch. In der Not, Vers 3, da schrien die Söhne Israel zu dem Herrn und Gott hörte. Das darf uns ganz arg viel Mut machen. Gott hört. Gott ist kein Gott, der auf Reisen ist, der schläft, der auf dem Klo sitzt, wie das im Psalm 115 heißt, sondern Gott hört dich. Gott sieht deine Not und er hilft dir. Und Gott hilft auch den zwei Stämmen. Wir lesen weiter, Vers 4 bis 7. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidot, war Richterin in Israel zu jener Zeit. Sie hatte ihren Sitz unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel im Gebirge Ephraim. Und die Söhne Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh, in Naphtali rufen. Und sie sagte zu ihm, hat der Herr, der Gott Israels, nicht geboten, geh hin und ziehe auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Söhnen Naphtali und von den Söhnen Zebulon. Ich aber ziehe Sisera, den Heerobersten Jabins, zu dir heran an den Bach Kishon mit seinen Wagen und seiner Menge und ich gebe ihn in deine Hand. Der vierte Richter mit Namen Deborah, der vierte Richter war eine Frau. Eine Frau unter Männern. Was gibt uns der Text für Informationen von Deborah? Wenn wir es ganz kurz und knapp zusammenfassen, Deborah hat sich von Gott gebrauchen lassen. Lass du dich auch gebrauchen von Gott. Wir lesen in dem Vers 4, da wird uns die Deborah als eine Prophetin vorgestellt. Was ist ein Prophet? Wer versucht's?
Ein Sprachrohr Gottes.
Ein Sprachrohr Gottes, sehr gut. Zu der Zeit hat Gott nicht mit jedem so gesprochen, wie das heutzutage möglich ist. Zu der Zeit gab's oder hat Gott Propheten gebraucht. Wir lesen, dass Deborah eine Prophetin war. Wie kann man prüfen, ob sie wirklich eine Prophetin ist? Wie kann man einen Propheten prüfen?
Das, was er sagt, ob es eintritt.
Das ist das Wichtigste. Dass das, was der Prophet sagt, dass das wirklich eingetroffen wird, eintrifft. Wir wissen, dass Propheten Gott anrufen. Wir wissen, dass Gott, dass die Propheten in Gottes Namen sprechen. Und wir wissen auch, dass Propheten in Notfallsituationen angefragt werden und auch in Hilfeleistungen. Und Deborah erfüllt alle Voraussetzungen. Deborah war also eine Prophetin. Welche Propheten gab es vor Deborah? Wer versucht zu raten?
Also Mose zum Beispiel.
Ja, Mose. Gab es noch einen Prophet?
Samuel.
Biliam. Ja, zu dem hat Gott gesprochen. Ich weiß es aber nicht, ob er wirklich tatsächlich ein Prophet war oder einfach nur, das müsste ich jetzt auch noch mal nachlesen. Hat jemand, ja?
Wie viele Propheten gab es?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht.
Ich habe eigentlich nur den Mose gefunden. Mose als der Hirte Israels, und danach lesen wir von der Deborah, die auch die Bezeichnung Prophet bekommen hat. Also Mose war der erste, Deborah war die zweite. Was war die Deborah noch? Ja, sie war Richterin. Was war sie davor noch? Davor steht noch was.
Sie ist eine Ehefrau.
Die Deborah, die ist verheiratet, und so wie wir lesen, mit einem Mann, mit dem Lapidot. Dann lesen wir, sie war Richterin. Und das Besondere ist, das lesen wir bei den anderen Richtern auch nicht, die Deborah, die hatte einen festen Platz, wo sie Gericht gesprochen hat, nämlich unter einer Palme. Und ähnlich beim Samuel war das auch so, oder beim Saul, das Volk musste zum Richter kommen, und der Richter, beziehungsweise zum König, und der Richter hat dort mit seinem Volk gesprochen oder das Urteil gefällt. Deborah war also eine Richterin mit einem festen Wohnsitz. Der war in der Nähe von Bethel und Rama. Das ist irgendwo südlich von Jerusalem, nördlich.
Es gibt im 2. Mose 15 noch von Miriam die Prophetin.
Sehr gut. Schwester. Sehr gut. Also Mose und Miriam. Und dann ist die Deborah die Richter, die dritte. Aber merkt ihr was? Wir fangen an, Parallelstellen aufzuschlagen. Und das ist so arg wichtig. Wenn wir in der Bibel lesen, dann buddelt wirklich in Gottes Wort, geht der Sache auf den Grund und lasst euch gebrauchen von Gott. Richter 5, Vers 1, die Deborah schreibt ein Lied, die Deborah singt. Also war sie wahrscheinlich musikalisch. Deborah war eine Sängerin. Deborah, das lesen wir weiter nachher in der Geschichte, war eine Kriegerin. Sie hat ein militärisches Heer angeführt. Und in Richter 5, Vers 7, da lesen wir noch was Interessantes. Was war Deborah noch?
Felder und Dörfer lagen verwaist, und sie hat sie dann wahrscheinlich irgendwie...
Es fehlt ein Führer.
Ja.
Mutter.
Sie war Mutter. Mhm. Deborah war eine ganz normale Frau. Gott hat zu ihr gesagt, ich will dich. Und die Deborah sagt, ich lasse mich von dir gebrauchen. Das Interessante ist, es kommt viermal im Zusammenhang mit der Deborah ein Ich will vor. Wo Deborah sagt, ich will. Und das Interessante ist, Deborah war eine Frau in einer männerdominierten Gesellschaft, aber als es drauf ankam, hat sie gesagt, ja, ich will. An was erinnert uns das? An das Hineni. Sehr gut, danke. Lass dich gebrauchen von Gott. Ich versuche, Sachen zu wiederholen, damit es im Kopf, im Gedächtnis bleibt. Lass dich gebrauchen von Gott. Die Deborah, die hat sich von Gott gebrauchen lassen. Wir lesen weiter, Vers 8 bis 16. Da wird uns die nächste Person vorgestellt. Gleich mit der besten Eigenschaft. Da sagte Barak zu ihr, wenn du mit mir gehst, gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, gehe ich nicht. Da sagte sie, ich will gern mit dir gehen, nur dass die Ehre nicht dir zufällt auf dem Weg, den du gehst. Denn die Hand einer Frau wird der Herr, den Sisera, verkaufen. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesh. Und Barak rief Sebulon und Naphtali und Kedesh nach Kedesh zusammen. Und 10.000 Mann zogen in seinem Gefolge hinauf, auch Deborah zog mit ihm hinauf. Heber aber der Keniter hatte sich von den Kenitern getrennt, von den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters des Mose, und er hatte seine Zelte aufgeschlagen bis zur Terebinte in Zanaim, das bei Kedesh liegt. Und man berichtete dem Sisera, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor hinaufgezogen sei. Da rief Sisera alle seine Wagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm war, nach Haroshet Goim an den Bach Kishon. Deborah aber sagte zu Barak, mach dich auf, denn dies ist der Tag, da der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr selbst für dir ausgezogen? Und Barak stieg vom Berg Tabor hinab und 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr brachte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heerlager in Verwirrung durch die Schärfe des Schwertes vor Barak. Und Sisera stieg vom Wagen herab und floh zu Fuß. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet Goim. So fiel das ganze Heer Siseras durch die Schärfe des Schwertes. Kein einziger blieb übrig. Ja, es geht ja nicht weiter. Wo wohnt der Barak? Wer hat aufgepasst? Das ist der nächste Ort. Vers 6. Und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams, aus Kedesh in Naphtali rufen. Hier haben wir Naphtali, aber jetzt ist die spannende Frage, wo ist das Kedesh? Es gibt insgesamt 4 Kedesh in der Bibel. Ich hoffe, ich habe recht. Eins davon ist im Stamm Naphtali, das ist hier. Da wohnt der Barak. Und die Richterin, die sagt zum Barak, zieh du mit dem Volk in den Krieg. Und was sagt Barak? Nö. Barak hat Angst. Barak sagt in dem Vers 8, ich gehe nur in den Krieg, wenn du mitgehst. Und es zeigt uns ganz viel von dem Mann, von dem mutigen Barak. Was sagt Deborah? Ich gehe gern mit. Die Deborah lässt den Barak nicht hängen. Sie sagt aber dem Barak, der als Heerführer eigentlich in den Krieg gezogen ist, nur dass dann die Ehre nicht dir zufällt auf dem Weg, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der Herr den Sisera verkaufen. Also die Deborah sagt zu dem Barak, du musst in den Krieg, ich werde dich begleiten, aber du wirst nicht als der große Held aus der Geschichte hervorgehen. Und auch da zeigt uns wieder die Deborah, das war kein Angsthase. Das war eine mutige Frau, die unter Männern gesagt hat, ich lasse mich von Gott gebrauchen. Das werde ich jetzt nur kurz anschneiden. Wir hatten schon gesagt, dass Naphtali und Sebulon in den Krieg versammelt werden. Wir lesen im Richter 5, Vers 14, dass noch 3 andere Stämme erwähnt werden. Von Ephraim, dessen Wurzeln sind wie die von Amalek, zogen sie herab. Hinter dir, Herr Ephraim, zog auch Benjamin unter deinen Kriegsscharen. Von Machir zogen herab die Gebieter und von Sebulon alle, die den Führerstab halten. Also neben Sebulon und Naphtali waren es noch die Stämme Ephraim, Benjamin und Machir. Machir ist ein Teil aus dem Stamm Manasse nachzulesen in 1. Mose 50, Vers 23. Wie viele Personen das schlussendlich aus den Stämmen waren oder ob einfach nur die Deborah aus dem Stamm Ephraim oder Benjamin genannt wird, das weiß ich nicht. Aber wir lesen als Ergänzung in Richter 5, Vers 14 eben noch, dass Ephraim, Benjamin und Machir mitgezogen sind. Was war mit den anderen Stämmen? Lass dich gebrauchen von Gott. Ruben, da lesen wir großartige Beratungen des Herzens. Er blieb beim Flötenspiel zwischen den Hürden sitzen.
Gilead blieb untätig jenseits des Jordans. Dan diente fremden Schiffen. Asser saß an der Küste der Meere und an seinen Buchten blieb er untätig. Also das ist ziemlich hart, was die Deborah da als Richterin über die anderen Stämme sagt. Die Bereitschaft, zusammen mit Naphtali und mit Zebulon in den Krieg zu ziehen, die war bei den anderen Stämmen eigentlich ziemlich erschütternd. Die sind daheim geblieben. Sie hatten einfach anderes zu tun. Sie blieben untätig sitzen. Sie hatten gute Ausreden. Und das Interessante ist, anstatt gleich in den Krieg zu ziehen, müssen Barak und Deborah als erstes auf den Berg. Auf welchen Berg geht's hoch? Und wo liegt der? Wir lesen hier, dass die zwei und das ganze Heer, die 10.000 Männer, auf den Berg Tabor hoch mussten, bevor sie in den Krieg gezogen sind. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum der große Aufwand? Warum schickt Gott die als erstes auf den Berg hoch? Und mich erinnert das Ganze ein bisschen an den Abraham. Gott nimmt ihn auf einen erhöhten Platz und sagt zu ihm, guck nach Norden, guck nach Süden, guck nach Osten, guck nach Westen. Dieses Land will ich dir geben. Der Berg Tabor, das sieht aus wie ein Kegel. Das ist ein alleinstehender Berg, ein sogenannter Inselberg mit einer Höhe von 590 Meter circa. Und man sieht da nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Und wenn das Volk Israel Richtung Westen geschaut hat, dann haben sie die Jezreel-Ebene gesehen. Und sie haben gesehen, dass der Sisera seine 900 Wagen dort schon zusammenzieht. Sie haben also gesehen, was ihnen bevorsteht. Ein anderer Grund, warum Gott sein Volk als erstes auf den Berg hochstellt, das hat vielleicht eine tiefere Bedeutung. Der Mose, der musste auf den Berg, um die 10 Gebote zu bekommen. Der Elia, der war auch auf einem Berg. Und Jesus, von ihm lesen wir auch, dass er sich oft allein zurückzog auf den Berg. Wir lesen vom Berg der Verklärung, das war auch ein Berg, wo Gott gesprochen hat. Und der Berg Tabor, von dem wird im Psalm 89, Vers 12 und 14 geschrieben, dein ist der Himmel und dein ist die Erde, die Welt und ihre Fülle. Du hast sie gegründet, Norden und Süden, du hast sie erschaffen. Tabor und Hermon jubeln in deinem Namen. Du hast einen gewaltigen Arm, stark ist deine Hand, erhoben deine Rechte. Und genau auf diesem Berg Tabor, da steht das Volk. Und vielleicht hat Gott, wir wissen es nicht, vielleicht hat Gott zu seinem Volk gesagt, ich habe einen starken Arm. Ich habe eine starke Hand und meine Rechte ist erhoben. Gott ermutigt sein Volk auf diesem Berg. Und wir kennen auch den Vers aus Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Vers 13, Richter 4, Vers 13. Da rief Sisera alle seine Wagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Kriegsvolk, das bei ihm war, von Haroshet Goim an den Bach Kishon. Wieder eine Ortsangabe. Der Bach Kishon, der entspringt im Gebirge Gilboa, das ist südlich vom Tabor, und fließt dann hier durch bis nach Haifa ans Mittelmeer. Und an diesem Bach versammelt der Sisera sein Heer, die 900 Wagen. In Richter 5, Vers 19, da lesen wir, Könige kamen, sie kämpften, ja, da kämpften die Könige Kanaans in Tanach an den Wassern Megiddos. Beute an Silber holen sie nicht. Wasser Megiddos, jetzt haben wir schon wieder einen neuen Ort, Megiddo. Megiddo ist hier, südlich von Haroshet Goim. Und was fällt uns hier jetzt auf? Wir wissen nicht ganz genau, wo der Krieg stattgefunden hat, aber die Ortsangaben lassen es eingrenzen. Und zwar ist es in diesem Bereich hier. Ich lese euch was vor. 1799 zog Napoleon Bonaparte mit seinen französischen Truppen durch die Ebene Jezreel. Er war von Ägypten ausgezogen, um in Syrien den Türken entgegenzutreten. Nördlich von Megiddo, in der Nähe des Berg Tabors, kam es zu einer heftigen Schlacht der Franzosen gegen rund 20.000 Mamelucken. Die Unermesslichkeit der Ebene ist so erstaunlich, dass Napoleon Bonaparte, als er sie zum ersten Mal sah, gesagt haben soll, alle Armeen der Welt könnten ihre Streitkräfte auf dieser riesigen Ebene manövrieren. Es gibt keinen Ort auf der ganzen Welt, der sich besser für den Krieg eignet als dieser. An diesem Ort kämpft die Deborah und der Barak. Und genau die Region ist für die letzte Schlacht vorgesehen. Wir lesen das in Offenbarung 16 und 19, dass genau in diesem Bereich, in der Jezreel-Ebene, die letzte Schlacht stattfinden wird, wo dann Gott als ewiger Sieger hervorgehen wird.
War das die Prophezeiung von Deborah?
Nö.
Nicht?
Nö. Das war einfach der Ort, wo die gekämpft haben, die Jezreel-Ebene. Es war für mich unvorstellbar vor dem Ukraine-Krieg, dass Deutschland militärisch aufrüstet. Und wir sind jetzt an dem spannenden Punkt, also heilsgeschichtlich spannenden Punkt, wo wir sehen, dass Krieg wieder realistisch wird. Deutschland rüstet seit dem Ukraine-Krieg massiv auf, ganz zu schweigen von den anderen Ländern. Und seit dem 7. Oktober 2023 merken wir, dass militärische Einheiten in Richtung Israel gezogen werden. Der amerikanische größte Flugzeugträger, der war am 7. Oktober ziemlich schnell vor Ort. Das Rote Meer ist voll mit Kampfschiffen, die aktuell gerade gegen die Houthis kämpfen. China und Russland zusammen mit dem Iran. Also wir leben gerade in einer Zeit, die spannend ist. Wir wissen nicht, wie lange das geht und wir sollen auch nicht spekulieren. Aber Gott sagt, wir sollen wachsam sein und wir sollen nicht schlafen. Und wir dürfen uns über die Zeichen der Zeit Gedanken machen. Und wir sollen keine Angst haben, sondern wir dürfen uns gegenseitig Mut machen, denn der Herr ist nahe. Und Deborah als Prophetin sagt, Gott selbst zieht vor dir Israel her. Du musst zwar kämpfen, aber Gott gibt dir den Sieg. Jetzt gibt es einige Ausleger, ich weiß es nicht, aber einige Ausleger, die beziehen sich auf den Vers 14, auf den Vers 21 aus dem Kapitel 5, die sagen, dass es zum Zeitpunkt des Krieges ziemlich starke Niederschläge gab und dass dann der Boden so verschlammt, vermatscht war, dass die Kanaaniter mit ihren 900 Kriegswagen eigentlich gar keine Chance hatten und von Israel überrannt wurden. Wir lesen in Richter 14, Vers 15, dass das Schwert Barak das feindliche Heerlager in Verwirrung gebracht hat. Und auch im Vers 16, da heißt es, dass das Heer durch die Schärfe des Schwertes geschlagen wurde. Also ich weiß es nicht ganz genau, wie der Krieg gewonnen wurde. Es ist mir im Prinzip auch egal, weil das Ergebnis ist da. Das Volk Israel geht als Sieger aus dem Krieg hervor. Und was ich interessant finde, und vielleicht ist es auch der Region geschuldet, im Kapitel 5, Vers 20, vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen aus kämpften sie mit Sisera. Jetzt ist es natürlich vielleicht ein Lied, wo vielleicht auch vieles in Bildsprachen gesprochen wird. Aber das ist in einer Region, wo die Sterne mitkämpfen. Und spätestens bei der letzten Schlacht wird Gott seine Herrlichkeit an der ganzen Welt zeigen. Der Barak, der verfolgt das feindliche Heer, die sind hier hingeflohen. Die haben gedacht, schnell wieder nach Hause, das macht alles keinen Sinn. Barak verfolgt die, der Sisera, der springt von seinem Wagen und er flüchtet allein woanders hin. Und zwar gibt es noch ein Kedesh. Und das Kedesh, das ist hier. Er flüchtet also nicht in den Heimatort von dem Barak, sondern er flüchtet zum Heber. Und der Heber, da lesen wir in dem Kapitel 4, Vers 11, Heber aber der Keniter hatte sich von den Kenitern getrennt, von den Söhnen Hobabs, des Schwiegervaters des Mose, und er hatte sein Zelt aufgeschlagen bis zur Terebinte in Sanaim, das bei Kedesh liegt. Der Heber hat mit dem Jabin, mit dem König von Kanaan, Frieden geschlossen. Der ist ursprünglich mit Juda in die Wüste gezogen, hat dort seine Zelte aufgeschlagen, nachzulesen in Richter 1, Vers 16, hat sich dann aber aus irgendeinem Grund gegen die Gemeinschaft und dem Volk Gottes entschieden und hat gesagt, ich mache mein eigenes Ding. Wir lesen, dass der Heber aus der Abstammung vom Schwiegervater von Mose stammt. Also er war jetzt nicht in dem eigentlichen Volk drin. Er war, wenn man so will, mit eingepfropft wie mir heutzutage. Aber vielleicht hat er sich einfach nicht als dazugehörig gefühlt. Und er hat das Volk Israel verraten. Er ist weiter in den Norden gezogen, hat dort seine Zelte aufgeschlagen und hat Frieden mit Jabin gesucht. Doch der Heber, der war nicht allein, er hatte eine Frau. Jetzt muss ich gleich sagen, es wird noch mal ein bisschen schwierig gegen Ende. Richter 4, 17 bis 22. Sisera aber floh zu Fuß zum Zelt Jaels, der Frau Hebers, des Keniters. Denn es war Friede zwischen Jabin, dem König von Hasor, und dem Haus Hebers des Keniters. Da ging Jael hinaus dem Sisera entgegen und sie sagte zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir, fürchte dich nicht. So kehrte er zu ihr ein in das Zelt und sie bedeckte ihn mit einer Decke. Und er sagte zu ihr, gib mir ein wenig Wasser zu trinken, denn ich bin durstig. Da öffnete sie den Milchschlauch, gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sagte zu ihr, stell dich doch an den Eingang des Zeltes. Und es sei so, wenn jemand kommt und dich fragt und sagt, ist jemand hier, dann sage niemand. Jael aber, die Frau Hebers, ergriff einen Zeltpflock und nahm den Hammer in ihre Hand und sie ging leise zu ihm herein und schlug den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er war nämlich in tiefen Schlaf gefallen. Da wurde er ohnmächtig und starb. Und siehe, als Barak Sisera nachjagte, da ging Jael hinaus ihm entgegen und sagte zu ihm, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und er ging zu ihr hinein und siehe, Sisera lag tot da, dem Pflock in seiner Schläfe. Meine Tochter heißt Jael. Und ich habe als Bedeutung für den Namen Jael, der besteht für mich aus zwei Wörtern. Einmal Ja und einmal El. Und für mich heißt es, Jahwe ist Gott. Jahwe ist El. Ich habe heute nochmal nachgeschaut. Also viele sagen, der Name bedeutet Bergziege. Das wird bei meiner Tochter auch passen, aber es wird jetzt in die Geschichte nicht passen.
Kletterung.
Sehr gut. Irgendwas mit hinaufsteigen, gell? Wir lesen von der Jael nichts über ihre Herkunft. Aber wenn wir davon ausgehen, dass die Jael, Jahwe ist Gott, bedeutet, dann sagt mir das, die Jael, die hat einen Ursprung, die hat die Herkunft im Volk Israel. Und ihre Eltern war es nicht egal, wie die Tochter heißt, sondern die Eltern wollten in der Zeit der Richter, in der Zeit der fremden Götter, ein Statement setzen und sagen, Jahwe ist Gott. Und mit dem Namen geht die Jael aus ihrer Familie und geht mit ihrem Mann in ein Land. Und sie weiß ganz genau, das, was ihr Mann macht, das ist nichts. Er sucht den Frieden mit dem feindlichen König. Und obwohl Jael einem Verräter hinterherlaufen muss, hat sie den Gott ihrer Väter nicht vergessen. Und als der Sisera außer Atem auf der Flucht an ihrer Tür anklopft, da wusste die Jael, was zu tun war. Das ist jetzt keine schöne Geschichte, aber das Ergebnis, was die Jael uns heute sagen möchte, lass dich gebrauchen von Gott. Was mich an der Jael fasziniert, das ist genau das Gleiche wie bei der Deborah, sie hatte keine Ausrede. Sie hatte auch keine Entschuldigung, warum sie das nicht tun kann. Jael hat gewusst, diese Chance gibt es nur einmal. Und Jael führte Gottes Auftrag aus. Und als der Barak an das Zelt von der Jael kam, hat sie gesagt, Barak, komm rein. Das, was du machen hättest müssen, ich habe es für dich getan. Wir kommen zum Ende. Richter 4, Vers 23 bis 24. So demütigte Gott an jenem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Söhnen Israel. Und die Hand der Söhne Israel legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, vernichtet hatten. Wir hatten schon letztes Mal die Frage, warum sollen wir uns eigentlich heutzutage noch mit den Richtern beschäftigen? Das sind Schlachten, die ziemlich brutal geführt wurden und beschrieben wurden. Was hat man das heutzutage noch zu sagen? Und ich suche immer in allen Texten ganz stark, was hat mir der Text heutzutage zu sagen? Und wir haben hier in dem Text, den Schwerpunkt habe ich heute auf Deborah und auf Jael gelegt, das waren zwei Frauen, die beide gesagt haben, ich will. Zwei Frauen, die an sich unterschiedlicher nicht sein könnten, werden von Gott gebraucht. Deborah, die Prophetin, die Richterin, die Leiterin und Jael, die Frau eines Verräters. Beide Frauen nutzen die Gelegenheit, die Gott ihnen gibt, und beide Frauen verschaffen dem Volk Israel wieder Ruhe vor den Feinden. Was ist deine Aufgabe als Frau in deiner Familie, in deinem Beruf, in deinem Freundeskreis und hier in der Gemeinde? Was nimmst du von Deborah und Jael heute mit? Deborah und Jael sind mutig im Glauben vorangegangen. Offenbar wollte zu Deborahs Zeit keiner der Männer den Richterdienst ausführen. Alle Männer hatten Angst, waren mutlos und furchtsam. Gott gebrauchte Deborah als Prophetin und Richterin für sein Volk. Deborah ging in der Schlacht voraus und 10.000 und ein Mann folgten ihr. Ihr verheirateten Frauen, ermutigt eure Männer. Gott gibt dem Adam die Eva als Unterstützung. Gott weiß, wie schwach wir Männer sind. Egal, ob du verheiratet bist oder nicht, lass dich von Gott gebrauchen. Ja, er lebte in einer gottlosen Gegend, mitten unter den Feinden. Sie lebte in Frieden heißt in diesem Fall nichts Gutes. Jael hat ihren Gott nicht vergessen. Und obwohl ihr Mann als Verräter auf gottlosen Wegen war, blieb Jael ihrem Mann treu und hat sich untergeordnet. Ich weiß nicht, wer von euch in Jaels Situation ist. Du glaubst an Gott, dein Ehepartner nicht. Jael als Frau der Tat hat vermutlich ihren Glauben gelebt, weniger darüber gesprochen. Wir leben alle in einem gottlosen Umfeld und dürfen mit unserem Leben ein Zeugnis sein für Gott. Wenn sich die richtige Chance uns auftut, dürfen wir sie nicht nutzen. Nur bitte verwendet keinen Hammer und Zeltpflock dafür. Lass dich gebrauchen von Gott. Die Geschichte mit Deborah endet mit den Worten, Kapitel 5, der letzte Vers, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Und im letzten Prophet, da heißt es in Malachi 3, Vers 20, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung ist unter ihren Flügeln und ihr werdet hinausgehen und umherspringen wie Mastkälber. Lass dich gebrauchen von Gott. Sei wie die Sonne, gehe an deinem Ort auf, leuchte und strahle für den Herrn. Amen.